Ich möchte mit euch heute Morgen einen Abschnitt aus dem Philipperbrief lesen, Philipper 3, die Verse 12 bis 16. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Es gibt Bilder, die bleiben hängen. Nicht, weil sie so spektakulär wären, sondern weil sie etwas Tiefes ausdrücken. Und eines dieser Bilder, das ihr jetzt gleich zu Gesicht bekommt, handelt sich um ein Ereignis bei der Olympiade. 1992, schon ein paar Jahre her, wer weiß noch, wo sie war? Oh, super, ihr seid gut. Also, Barcelona. 400 Meter Lauf. Da gibt's den Vorlauf und das Halbfinale und irgendwann das Finale. Es war Halbfinale. An der Startlinie steht der britische 400 Meter Läufer Derek Redmond. Er gilt als Medaillenfavorit. Jahre voller Training, aber auch Operationen, Rückschläge liegen hinter ihm. Jetzt ist er fit. Bereit für den Höhepunkt seiner Karriere. Der Startschuss fällt, der Lauf geht los und er liegt auch ganz gut im Rennen. Gegengerade. Er greift sich an den Oberschenkel, er bricht zusammen und da liegt er. Und die anderen laufen davon. Die Sanitäter kommen gleich mit der Bahre, um ihn von der Bahn zu tragen. Er verweigert Hilfe. Er steht auf. Und er humpelt und hüpft so auf einem Bein vorwärts. Und dann kommt plötzlich ein Mann, der die Sicherheitsleute diese Abschränkung durchbricht. Es ist der Vater. Er geht zu seinem Sohn. Er nimmt ihn so unter die Arme. Und er sagt, du musst dir das nicht antun. Aber der Sohn sagt, ich will. Und dann sagt der Papa, dann tun wir es gemeinsam. Und dann gehen sie so gemeinsam, mehr schlecht wie recht, dem Ziel entgegen. Und so ein, zwei Meter vor dem Ziel lässt ihn der Papa los, damit er alleine die Ziellinie überschreitet. Bis heute steht in der Ergebnisliste von diesem Halbfinale bei seinem Namen keine Zeit, sondern diese drei Buchstaben. Did not finish.
Did not finish.
Aber er hat doch die Ziellinie überquert. Ja, die hat er. Aber im Sport gibt es eine Regel und die lautet, im Wettkampf ist fremde Hilfe verboten. Did not finish. Warum ich diese Geschichte erzähle? Weil sie für mich sehr gut wiedergibt, was Paulus im Predigttext anspricht. Er vergleicht das Leben eines Jesus-Nachfolgers mit einem Lauf. Der Startschuss ist gefallen und hoffentlich bist du gestartet. Aber nicht der Start entscheidet, sondern ob du das Ziel erreichst, die Ziellinie überquerst. Und deshalb heute Morgen ready to stretch, über sich hinauswachsen. Warum? Warum laufen? Weil wir das Ziel noch nicht erreicht haben. Es gibt immer wieder Sportler, die bereits vor der Ziellinie den Sieg feiern. Und dann kommt so aus dem Windschatten noch einer, der schneller ist. Und damit den Sieg aus der Hand gegeben. Auch wir stehen in dieser Gefahr. Ich habe mich ein Leben lang für Jesus engagiert und eingesetzt. Ich habe mich entschieden. Ich bin schon zig Jahre hier in dieser Gemeinde dabei. Das reicht doch, oder? Nein, das reicht nicht. Paulus sieht das vollkommen anders. Als er diese Verse geschrieben hat, ich weiß es nicht ganz genau, aber so über den Daumen, meine Altersklasse, Ü60. Ungefähr seit 30 Jahren in der Jesus-Nachfolge. Und er sagt, es ist nicht so, dass ich schon am Ziel wäre. Ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen. Was ist das, das Paulus noch nicht erreicht hat? Wonach streckt er sich aus? Die Antwort findet sich direkt in den Versen vor dem heutigen Predigttext. Da verweist er zunächst auf seine beeindruckende Lebensbilanz. Jüdische Herkunft. Er gehörte zum auserwählten Volk Gottes. So gibt's nur ein Volk. Einzigartig. Und dann kann er sagen, übrigens aus dem Stamm Benjamin. Was war das Besondere an Benjamin?
Der Jüngste.
Okay, der Jüngste, das ist ja vielleicht eher negativ. Nein! Aus Benjamin stammt der erste König von Israel, namens Saul. Und Paulus hieß ursprünglich Saulus. Also, ja, seine Eltern, die wollten so einen Erinnerer. Er war wer? Und dann exzellente Bildung. Pharisäer. Er gehörte, heute würden wir sagen, zur strengsten bibeltreuen Gruppe damals. Tadelloser Lebensstil. Nach dem Maßstab des jüdischen Gesetzes lebte er fehlerfrei. Und damit war er religiös, moralisch und sozial vorbildlich. Und er ging ja sogar so weit, dass er die ersten Christen als vermeintliche Ketzer des jüdischen Gesetzes verfolgte und dafür sorgte, dass etliche von ihnen auch hingerichtet wurden. Aber dann schreibt er in diesen Versen in Philipper 3, dass all das, was er so menschlich geleistet hat, für ihn inzwischen bedeutungslos ist. Er bezeichnet es als Dreck, wörtlich Müll, wertloser Abfall. Bei uns war heute Morgen das Kiebele mit dem Biomüll voll. Und dann habe ich es halt nur schnell geschwind geleert auf die Miste. Genau das meint er. Nicht Biomüll, sondern seine Leistungen. Das, was ihn ausgemacht hat, das, worauf er stolz war, als jüngerer Mensch, wertloser Abfall. Und er könnte ja weitermachen. Inzwischen hat er ja auch als Jesus-Nachfolger eine riesengroße Karriere hingelegt, zig Gemeinden gegründet. Ich erspare euch die Orte. Er hat Briefe geschrieben, die wir bis heute lesen, Philipperbrief, Predigtext. Für ihn alles nicht entscheidend. Für ihn zählt nur eines, Jesus Christus. Philipper 3, wenn du eine Bibel vor dir liegen hast, Philipper 3, 9 und 10. Es ist mein tiefster Wunsch, mit Christus verbunden zu sein. Ihn möchte ich immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Mit Jesus Christus verbunden sein. Jesus Christus ähnlicher werden. Diese Erkenntnis ist eine tiefgreifende Form von Gemeinschaft. Im hebräischen Denken meint Erkennen weniger das Wissen, als vielmehr in Beziehung sein. Ich kenne meine Frau. So intim wie keine andere Person auf dieser Erde. Und sie kennt mich mit allen meinen Schwächen. Erkennen. Jesus Christus erkennen. Teilhaben. Was weißt du über Jesus Christus? Und was würdest du dir gerne wünschen? So rein menschlich gesprochen, ich weiß jede Menge Wundergeschichten. Und ja, das wär's doch, oder? Paulus möchte ihn erkennen, aber er schreibt nichts von Wundergeschichten. Sondern er sagt, ich möchte seine Leiden und sein Sterben noch besser erkennen, verstehen, da gleichgestaltet werden. Warum? Weil dann werde ich auch die einzigartige Kraft seiner Auferstehung erkennen und erleben. Sein Ziel, teilhaben. Für immer mit Jesus vereint sein, bereits hier und jetzt auf dieser Erde und so nebenbei, als er diesen Philipperbrief schrieb, da war er mal wieder inhaftiert und saß im Gefängnis, aber er war mit Jesus vereint und darüber hinaus in alle Ewigkeit. Sein Ziel hatte er bei der Abfassung dieses Briefes noch nicht erreicht. Und darum blieb er ein Jesus-Sehnsüchtiger. Sehnsucht nach dem Himmel. Das war sein Ziel. Was uns motiviert. Paulus sagt, Jesus hat mich ergriffen. Es ist bei ihm weder Angst vor Strafe noch die Aussicht auf Belohnung. Seine Motivation findet sich in diesem Vers. Ich jage danach, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Das steht im griechischen Text katalambano. Und ihr braucht euch das nicht merken, aber ihr solltet euch merken, das heißt ergriffen. Da hat einer zugepackt. Und er lässt nicht los. Und das Bild ist wie so bei einem Rettungsschwimmer. Da ist einer am Ertrinken, aber der Rettungsschwimmer kommt und greift zu. Und er lässt nicht mehr los, bis er ihn rausgezogen hat. Genau das meint Paulus hier. Ich bin von Jesus gepackt, ergriffen. Indirekt erinnert Paulus an das sogenannte Damaskus-Erlebnis. Da hat Jesus auf dramatische Art und Weise in sein Leben eingegriffen. Und dieses Leben, dieses Erlebnis war für ihn der Startschuss für das völlig andere neue Leben. Aus Saulus, dem Christenverfolger, wurde Paulus der Christus-Nachfolger. Seit jenem Augenblick lebte er leidenschaftlich für Jesus. Und bitte wichtig, die Reihenfolge beachten. Zuerst ergriffen und dann erst laufen. Und für mich ist das eine enorme Entlastung. Für jeden von uns. Enorme Entlastung, weil wir alle mehr oder weniger stark von unserer Gesellschaft in einem Erwartungsdruck und in einem Leistungszwang leben. Egal, ob beruflich, gesellschaftlich oder hier in der Gemeinde. Wie oft begegnet uns erst leisten, dann dazugehören? Nein, bei Jesus anders. Erst von ihm ergriffen und jetzt sei dabei. Du gehörst dazu. Du musst dir nichts verdienen, um von Jesus gehalten zu werden. Du wirst von ihm gehalten und deshalb kannst du dich ausstrecken und laufen. Paulus läuft nicht, um sich die Liebe Gottes zu verdienen, sondern er läuft aus Liebe, weil er bereits ergriffen wurde. Und dabei war seine Jesus-Nachfolge mit massiven Schwierigkeiten gepflastert. Ich habe das schon erwähnt, er saß im Gefängnis, als er diese Zeilen schrieb. In einem anderen Brief berichtet er, dass er mehrmals, ich habe es hier nicht bei meinen Notizen stehen, aber ich meine, er wurde 5-mal ausgepeitscht. 40 weniger 1. Das ist so eine ganz typisch jüdische Formulierung. Damit verbunden, man darf eine Person nicht mehr wie 40 Peitschenhiebe auf einmal geben. Das würde die Person entwürdigen. Und weil sie Angst hatten, sich beim Peitschen zu verzählen, haben die Juden daraus 40 weniger 1 gemacht, also 39. 5-mal! Wie muss dem sein Körper ausgesehen haben? Also ich meine jetzt die Narben. 1-mal gesteinigt. Und die Leute, die damals mitgewirkt haben, die haben gesagt, der ist tot. Den lassen wir liegen. Jesus Nachfolge. Auf seinen Reisen 3-mal Schiffbruch erlebt. Er zog sich wiederholt die Ablehnung, den Hass seines eigenen Volkes auf sich. Er wurde auch von anderen Christen verleumdet. Aber er gab nicht auf. Von Jesus ergriffen, fokussiert aufs Ziel. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen. Ebenso wie ein Marathonläufer. Paulus läuft nicht aus blindem Ehrgeiz. Er läuft nicht, um sich selbst etwas zu beweisen. Und er definiert sich nicht länger über das, was hinter ihm liegt, sondern über den, der vor ihm steht, Jesus Christus. Ich denke, von Paulus können wir lernen, wie wir laufen sollen, nämlich zunächst Vergangenheit loslassen. Das ist möglich, weil Jesus uns gerecht und frei spricht. Was hatte Paulus alles auf seinem sogenannten Kerbholz? Christen wegen mir hingerichtet. Nein, er kann sagen, ja, das war so, aber es ist bereinigt, es ist vergeben. Ich kann das, nein, ich habe das abgelegt. Das bestimmt mich nicht länger. Jesus hat bezahlt, bereinigte Vergangenheit. Das ermöglicht mutiges Vorgehen, auch für dich und für mich. Wir können zu unserer Vergangenheit stehen. Warum? Weil sie bereinigt ist. Korrigierbar bleiben. So ein anderer Punkt, wo wir von Paulus lernen können. Ein hochbegabter, hochgebildeter Mann. In seiner Ausrichtung auf Jesus blieb er jedoch zutiefst demütig. Er hielt nicht stur, engstirnig, verbohrt an seinen Plänen fest. Er lebte aus dem Hören auf Gott. Und selbst bei ihm gab es Situationen, wo er dachte, er hätte Gott verstanden. Und dann geht er vorwärts, aber er erlebt, dass es da irgendwelche Blockaden gibt. Ihr könnt das nachlesen in der Apostelgeschichte. Er ließ sich von Gottes Geist leiten und korrigieren. Korrigierbar bleiben. Und vielleicht ist das mit zunehmendem Alter etwas schwieriger. Also ich bin ja nicht ganz so alt, aber ich bin auch schon Ü60. Und korrigieren fällt mir nicht allzu leicht. Und dann die Spur halten. Obwohl es zig Gründe gab, alles hinzuschmeißen, hat Paulus nicht aufgegeben. Das Geheimnis für mich, er hatte Jesus so tief erkannt, er war so eng mit ihm verbunden, dass sich seine Hingabe eben nicht an den äußeren Umständen festmachte, sondern an der Ewigkeit. Alles andere Nebensache. Meinen Lauf vollenden. Ist das immer noch so, dass der Einstein-Marathon bei euch im Haus vorbeiläuft hier? Mal so, mal so. Aber ich weiß, manchmal war es schon schwierig oder ihr habt am Nachmittag erst Gottesdienst gefeiert an dem Tag, weil der Marathon hier vorbeilief. Ja? Hat auch von euch schon mal jemand den Marathon mitgemacht? Okay, danke. Ich auch nicht. Ich bin kein Läufer, auch kein Jogger. Aber ich habe beim Vorbereiten entdeckt, im Marathon oder die Marathonläufer, die reden von dem Mann mit dem Hammer. War mir bisher unbekannt. Aber da soll es wohl einen geben. Der schlägt so zwischen Kilometer 30 bis 35 dreien. Nämlich dann, wenn alle deine Kraftreserven aufgebraucht sind. Wenn du als Marathonläufer am liebsten aufgeben würdest und dein Kopf dir sagt, quittieren. Das ist der Mann mit dem Hammer. Und wir alle wissen, wenn du bei Kilometer 30 bist, dann hast du immer noch 12, irgendwas vor dir. Boah, da können dann diese 12 Kilometer noch ganz schön lange werden. Paulus kannte den Mann mit dem Hammer. Auch er war kein Übermensch. Er erlebte Phasen tiefer Erschöpfung, Einsamkeit, Angriffe. Und seine Reaktion auf diesen Einbruch der Motivation unterscheidet sich jetzt aber radikal von aller menschlichen Selbstoptimierung. Wenn bei ihm der Mann mit dem Hammer kam, dann reagierte er mit geistlichen Prinzipien. Eines, das vielleicht bekannteste, Gottes Gnade genügt. Und der entsprechende Vers dazu heißt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Die eigene Schwäche eingestehen, wenn der Mann mit dem Hammer zuschlägt. Ja, ich kann's nicht, aber deine Gnade, deine Zuwendung, deine Gnade genügt. Ich muss mich nicht verbissen, durchkämpfen und durchhalten. Ich darf in Gottes Arme fallen. Ein anderes Prinzip, aufschauen. Wie gesagt, ich bin noch nie Marathon gelaufen, auch nicht Halbmarathon, auch keine 5 Kilometer. Nein, das ist nicht mein Ding. Aber ich glaube, so viel Fantasie haben wir alle, dass wenn die Kraftreserve ausgeht bei einem Marathonläufer, dann schaut er eher auf den Boden und dann sieht er den Asphalt. Und Paulus sagt, aufschauen. Den Siegespreis vor Augen. Anstatt sich dem Schmerz oder der Unlust hingeben. Und so erinnert er sich selbst an das Ziel. Und seine Motivation kommt nicht vom Hier und Jetzt, sondern aus der Gewissheit der Ewigkeit. Jesus, wir sehen auf dich. Und noch ein Prinzip, Gemeinschaft. Mit anderen laufen, sich mitziehen lassen. Paulus war kein Einzelkämpfer, auch wenn man manches Mal so den Eindruck haben könnte. Nein, bitte genau lesen, was er in seinen Briefen schreibt. In der Regel hat er immer jemand bei sich. Oder er kann schreiben, bring mir bitte den sowieso mit. Oder letztes Kapitel im Römerbrief, wenn ihr euch das antun wollt heute. Kapitel 16, ich habe es nicht gezählt, aber es sind praktisch nur irgendwelche Personennamen. Und sinngemäß schreibt er, grüße mir den sowieso und die in dem Hauskreis von sowieso und lauter Namen. Und jetzt muss man dazu wissen, Paulus war vorher noch nie in Rom gewesen, aber er kennt die alle. Paulus war sich nicht zu schade dafür zu sagen, betet für mich. Davon lebte er, eingebunden in ein Netzwerk von Christen, Männer und Frauen, Ältere und Jüngere, Gemeinschaft. Und darum über sich hinauswachsen. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. In guten Zeiten ist das ja einfach zu sagen. Aber wenn Schwierigkeiten kommen, wenn einen der Alltag auslaugt, wenn Stürme unser Blickfeld verengen, wenn der Glaube schwer wird wie Blei, dann können wir schon mal auch das Ziel aus den Augen verlieren. Wie ist das, wenn der Zweifel in einem hochkommt? Wenn Gebete scheinbar nicht erhört werden oder schweres Leid einen trifft. Wo ist Gott? Warum Gott? Dieser Zweifel kann dazu führen, dass man sich von Gott abwendet und das Ziel, das Vertrauen aufgibt. oder wenn Jesus Nachfolge zu Nachteilen führt, im Beruf, in der Familie, im Freundeskreis, dann ist doch die Versuchung groß, Kompromisse einzugehen, sich anzupassen, es nicht so genau zu nehmen. Sorgen und Ablenkung. Wenn der Wunsch nach Wohlstand, Karriere oder Freizeit Zeit und Kraft auffrisst. Wenn der Beruf wichtiger wird als Jesus. Enttäuschungen, Verletzungen. Und wie viele haben schon aufgrund von Konflikten und Spannungen in der Gemeinde sich verabschiedet, weil sie fehlerhafte und fehlbare Menschen wie mich mit ihm, mit Jesus verwechselt haben. Ich erinnere an Derek Redmond. Ein Muskelfaserriss verhinderte seinen Sieg, aber nicht sein ans Ziel kommen. Auch wenn der Eintrag noch immer did not finish heißt. Eines möchte ich ganz dick unterstreichen. Im Lauf des Glaubens, im Blick auf die Jesus-Nachfolge, fremde Hilfe annehmen ist nicht verboten. Fremde Hilfe annehmen ist ein Muss. Es geht nicht anders. Wir brauchen einer den anderen. Und darum, wie gut, dass es ein Hauskreisangebot gibt, wo man im kleinen Kreis miteinander über seine Schwierigkeiten, seine Nöte, seine Ängste, seine Zweifel reden kann. Und wie gut, dass es nachher das Angebot gibt für das Gebet. Sag nur mal geschwind, in welchem Zimmer? Okay, also da durch und den langen Flur ganz nach vorne und dann der Straße zu. Ja, nehmt das in Anspruch. Wir laufen nicht allein. Jesus hält uns. Und wir dürfen einer dem anderen helfen, sich ausstrecken, einstehen, füreinander. Jesus Nachfolge ist nicht immer leicht, aber das Ziel steht fest. Bei ihm, bei Jesus in der Ewigkeit ankommen. Und am Ziel, da steht nicht Gott als der Richter mit der Stoppuhr und er sagt, jeder, wie lange hast du jetzt auch wieder braucht? Nein, Christus wartet mit offenen Armen und freut sich, wenn wir den Lauf vollenden. Bei ihm ankommen, gehalten, getragen, vollendet. Und jetzt habt ihr lange genug did not finish anschauen müssen. Und ich habe euch noch ein grünes Zettel mitgebracht. F-I-N. Und das steht für finished oder finisher. Das Ziel erreicht, das soll und kann über deinem Leben stehen. Das wünsche ich dir und mir. Finischen, ans Ziel kommen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, du bist der Sieger. Über all das Schwierige, auch über alles Unrecht, über alle Bosheit und eben auch über den Tod. Danke, dass du uns beistehst und hältst, dass du der Befähiger bist und dass keiner von uns seinen Lebensweg alleine zu bewältigen hat. Erhalte und bewahre uns diesen Mut, dir zu vertrauen, uns immer wieder neu dir anzuvertrauen, uns bei dir zu bergen. Dir ist bekannt, was jeder von uns so in den nächsten Tagen erwartet. Herausforderungen, Schwierigkeiten, vielleicht auch manches, das wir so noch gar nicht in unserem Programm, in unserem Terminkalender eingetragen haben. Danke, dass deine Gnade genügt. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich möchte jedem noch den Segen Gottes zusprechen. Wenn möglich, möchte ich bitten, sich zu erheben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir, schenke, bewahre, erhalte dir seinen Frieden. Amen.